Ich lese Verse aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 6. Kapitel, ab 35. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden, und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes Maß. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fahren? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, während du selbst den Balken in deinen Augen nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Es sind einfache und klare Worte, die Jesus Christus hier an seine Zuhörer von damals und heute an uns richtet. Es geht nicht nur darum, bestimmte Handlungen zu unterlassen oder auszuführen, sondern hier geht es um unsere innere Haltung zu unserem Nächsten, zu unserer Schwester, zu unserem Bruder. Und das aus dieser Haltung heraus wachsende Handeln. Jesus Christus wendet sich gegen Unbarmherzigkeit, gegen Hartherzigkeit. Und wir wissen, dass solche Hartherzigkeit, solche Unversöhnlichkeit und Unbarmherzigkeit durchaus auch bei Christen eine ganz große Gefahr ist, auch bei denen, die von der Lehre und von der Moral her unangreifbar sind. Es war gewissermaßen ein Charakteristikum der Pharisäer oder des Bildes von dem Pharisäer, das uns in den meisten Fällen in der Bibel beschrieben ist, dass sie streng, dass sie gesetzlich waren, aber dabei eben hartherzig und unbarmherzig gegenüber denen, die nicht in ihrem Sinne sich mühen konnten und auch gar keine Zeit dazu hatten, sich in diesem Sinne, wie es die Pharisäer taten, zu bemühen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir sind aufgefordert, barmherzig zu sein. Aber der Grund unserer Barmherzigkeit soll der sein, dass Gott barmherzig ist. Es geht hier nicht um eine Drohung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was euch passieren wird, wenn ihr nicht barmherzig seid, sondern Barmherzigkeit ist das Wesen Gottes. Und er möchte, dass seine Kinder sein Wesen annehmen, dass wir barmherzig sind, weil unser Vater barmherzig ist, dass wir barmherzig sind, weil wir Barmherzigkeit erfahren haben. Und mit dieser Barmherzigkeit und das Leben dieser Barmherzigkeit geht es hier in diesen Versen. Gott ist barmherzig. Wir wollen uns zunächst damit beschäftigen, was das bedeutet, dass Gott barmherzig ist. Es bedeutet, dass sich Gott den Verlorenen, den Leidenden zuwendet. Es erschüttert sein Herz, wenn du leidest. Gott leidet mit den Leidenden. Viele können das so unmittelbar erfassen und anwenden und begreifen, dass Gott barmherzig ist. Aber die Barmherzigkeit Gottes gilt auch den Menschen, die auf solche Gedanken kommen und sicher mit Recht auf solche Gedanken kommen. Wie kann ein Gott, der ein Leiden in meinem Leben zulässt, selbst mitleiden, dass ich leide? Ist es nicht Heuchelei, die wir hier Gott unterschieben, dass er mitleidet, er, der das Leid zumindest zugelassen hat? Können wir Barmherzigkeit Gottes und Allmacht Gottes miteinander vereinen? Geht das auf? Die Barmherzigkeit Gottes gilt auch uns, die wir solche Fragen haben. Und wenn sich diese Frage stellt, wie ist das vereinbar, dann gibt es darauf keine befriedigende Antwort. Und das wollen wir auch zugeben. Wir haben darauf keine Antwort. Aber auch hier hat letzten Endes keine Antwort darauf bekommen, weshalb er so leiden musste. Aber als er erkannte, wie groß, wie majestätisch Gott ist, da wurde ihm deutlich, dass er ja gar nicht die Voraussetzungen mitbringt, Gottes Wege beurteilen zu können. Dass er als Mensch von seinen Gaben und von seinen Fähigkeiten ja gar nicht kompetent ist, über solche Fragen letztlich nachzudenken oder gar darauf eine Antwort zu geben. Wir haben keine Antwort, aber wir wollen auch nicht so naiv sein zu meinen, weil wir keine Antwort haben, weil wir es nicht erklären können, kann es nicht sein. Die Barmherzigkeit Gottes ist eine Realität, genauso wie die Allmacht oder das Allwissen Gottes eine Realität ist. Mir hilft in dieser Situation die Erinnerung an einen Professor, den wir hatten, von dem es hieß, dass er, wenn er einen Studenten durchfallen lassen muss, mehr leidet als der betreffende Student selbst. Er hatte eigentlich die Macht, keinen Studenten durchfallen zu lassen. Wenn er ihn einfach das Wissen bestätigt hätte, das notwendig ist, so hätte kein Hahn danach gekräht. Vielleicht hätten es die Bauern und ihre Tiere dann ausbaden müssen, aber er hätte die Macht, den Betreffenden durchzulassen, aber er hat ihn durchfallen lassen, obwohl er Macht hatte und er litt daran. Und so wird es für mich begreifbar, dass beides Realität ist. Gott lässt Leiden zu und trotzdem ist er dabei, wenn wir leiden. Und er ist dabei, wenn wir leiden, unabhängig davon, ob wir selbst an diesen Leiden schuld sind oder ob die Umstände oder vielleicht sogar mein Christsein dazu geführt hat, dass ich leide. Dieses Wissen um das Mitleiden Gottes in unseren schweren Situationen darf uns eine Hilfe sein. Einmal deshalb, weil wir nun jemand an unserer Seite wissen, der Verständnis hat für unsere Not, für unser Leiden, der nicht sagt, nun, das hast du davon, oder nun, sieh mal zu, mich geht das ja letzten Endes nicht an, sondern Gott leidet mit uns. Und wenn ich bedenke, dass Gott dir mitleidet, obwohl er das Leid in seiner Hand hat, wenn ich darum weiß, kann ich auch ein bisschen begreifen, dass offensichtlich auch das Leid einen Sinn, ein Ziel bei Gott haben muss. Und auch das kann mir Trost sein. Nicht in dem Sinne, dass ich den Leidenden sage, der vielleicht ein Kind verloren hat, Gott macht keine Fehler. Da verhalten wir uns unbarmherzig, so wie sich die Freunde des Hiob verhielten, deren Worte zwar eigentlich richtig sind, aber sie treffen nicht die Wahrheit. Gott sagt am Ende, du, Hiob, hast die Wahrheit geredet und nicht deine Freunde. Aber Gott ist bei uns in unserem Leiden. Er ist bei dir, wenn du mit deiner Krankheit nicht zurande kommst, wenn dir die Furcht vor der Zukunft über Kopf wächst. Er leidet mit dir, wenn deine Kinder krank sind, und er leidet mit, wenn Eltern ihr Kind verlieren. Er leidet mit, wenn du auf der Arbeit Schwierigkeiten hast, wenn du das Gefühl hast, alle sind gegen dich und andere mobben dich. Er ist bei dir, wenn du daran leidest, dass du mit deinen Angehörigen, vielleicht mit deinen Kindern nicht zurechtkommst oder ein Spalt ist, unter dem alle leiden. Gott leidet mit. Er steht an deiner Seite als einer, der sich betroffen fühlt, den es das Herz genauso zerreißt, wie es dein Herz zerreißt. Und so wie Gott mit uns ist in unserer Not, wie er barmherzig ist zu uns, so fordert er uns auf, seid barmherzig untereinander. Wir wissen, wie schwer es ist, eine solche Forderung umzusetzen. Es ist leichter, irgendeine Handlung zu unterlassen oder vorzunehmen, als seine Gesinnung, seine innere Haltung zu dem anderen Menschen zu ändern. Und zwar in der Richtung zu ändern, dass wir barmherzig sind, wie unser Vater im Himmel mit uns barmherzig ist. Trotzdem wollen wir nicht aufgeben, sondern wollen uns immer wieder diese Aufforderung unseres Herrn vor Augen halten. Nicht nur oder gar nicht als Drohung, sondern als ein Angebot des Vaters, der möchte, dass wir seine Gesinnung haben und seine Art, sein Wesen annehmen. Und nun folgen Hinweise, wie wir und wo wir das in unserem Leben umsetzen sollen und umsetzen dürfen. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden, und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Das ist nicht die Aufforderung dazu, alles gut zu heißen, sondern es geht um die Haltung, die wir dem gegenüber an den Tag legen, der uns gegenübersteht. Als Jesus vor die Ehebrecherin gestellt wird, sagt er: Ich verurteile dich auch nicht. Aber gehe hin und sündige nicht mehr. Er hält Sünde für Sünde und Schuld für Schuld. Aber er nimmt den Sünder an. Wenn wir richten, dann ist das oft damit verbunden, oder eben das ist ja das Richten, dass wir den anderen einer Strafe zuführen, weil er schuldig geworden ist. Dass wir den anderen in unserer Annahme herabsetzen. Dass wir den Menschen, der unseres Erachtens falsch handelt, der unseres Erachtens nicht fromm handelt, dass wir ihn herabsetzen in unseren Augen und insofern verurteilen, auch ein Urteil ausüben, indem wir ihn abwerten, indem wir ihn herabsetzen. Und das ist unbarmherzig. Das ist hartherzig. In diesem Sinne steht es uns nicht zu richten und zu verurteilen, und werden wir es auch nicht tun, wenn uns deutlich wird, wie wir vor einem heiligen Gott steht und mit welcher Barmherzigkeit er uns, er mir begegnet. Wir wollen barmherziger sein im Umgang miteinander. Das gilt bei der Beurteilung von Politikern. Das gilt bei der Beurteilung von Reichen, die nicht genug haben können und immer reicher werden wollen. Auch da geht es nicht darum, das Verhalten zu rechtfertigen. Aber wir sind nicht diejenigen, die ein Recht haben, die Personen zu richten, die Personen herabzusetzen. Seid barmherzig zueinander. Seid barmherzig, wenn ihr über andere nachdenkt und sie einstuft. Das gilt für uns alle, auch im Hinblick auf die, die über uns stehen. Auf der Arbeit zum Beispiel, aber auch gegenüber der Leitung in einer Gemeinde. Seid barmherzig auch bei der Beurteilung der Ältesten, derjenigen, denen Gott eine besondere Aufgabe in der Gemeinde gegeben hat. Und ihr, die ihr besondere Verantwortung im Gemeinde tragt, seid barmherzig mit denen, die der Herr euch ans Herz gelegt hat. Seid barmherzig, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Was können wir tun, um barmherziger zu werden? Nun, vielleicht zunächst erscheint es wichtig, dass wir erstmal feststellen und uns darauf aufmerksam machen lassen, was unbarmherzig ist in unserem Leben und in unserem Verhalten. Und dass wir das nicht als eine harmlose Sache, die im Rahmen unserer Aufgaben, die wir haben, von uns gefordert sind, ist, sondern Hartherzigkeit, Unbarmherzigkeit ist Schuld, ist Sünde für uns. Wir wollen erkennen, wo wir unbarmherzig sind. Ich erinnere mich recht gut an eine Situation, als ich über einen anderen klagte, der meines Erachtens eben sich als Richter aufspielte. Und meine Tochter mir sagte, jetzt richtest du. Dort, wo wir meinen, das Evangelium und die Barmherzigkeit zu fordern und zu verkündigen, sind wir oft selbst diejenigen, die unbarmherzig mit unserem Bruder, mit unserer Schwester umgehen. Uns zeigen lassen, wo wir unbarmherzig sind. Und eine weitere Möglichkeit ist vielleicht die, dass wir bereits dort ruhig von unserem Verstand her barmherzig handeln, wo uns die innere Barmherzigkeit noch fehlt. Dass wir Gutes tun und helfen, auch dort, wo wir im Inneren gar nicht ergriffen sind, wo wir im Inneren gar nicht mitleiden. Und das Dritte und wohl Wichtigste ist, dass wir Gott bitten. Ich kann mein Wesen nicht ändern, aber Gott kann es.